Römer 8, 31 bis 39. Paulus schreibt: Was sollen wir nun hierzu sagen? Wenn Gott für uns ist, wer gegen uns? Er, der doch seinen eigenen Sohn nicht verschont, sondern ihn für uns alle dahingegeben hat, wie wird er uns mit ihm nicht auch alles schenken? Wer wird gegen Gottes Auserwählte Anklage erheben? Gott ist es, der rechtfertigt. Wer ist der Verdamme? Christus Jesus ist es, der gestorben, ja noch viel mehr, der auferweckt, der auch zur Rechten Gottes ist, der sich auch für uns verwendet. Wer wird uns scheiden von der Liebe Christi? Drangsal oder Angst oder Verfolgung oder Hungersnot oder Blöße oder Gefahr oder Schwert? Wie geschrieben steht, um deinetwillen werden wir getötet den ganzen Tag, wie Schlachtschafe sind wir gerechnet worden. Aber in diesem allen sind wir mehr als Überwinder durch den, der uns geliebt hat. Denn ich bin überzeugt, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, noch Mächte, weder Höhe noch Tiefe, noch irgendein anderes Geschöpf uns wird scheiden können von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Angenommen, ihr Lieben, der Apostel Paulus würde heute noch leben und er wäre noch nie in Mannheim gewesen. Und er sollte aber der Gemeinde in der Edisonstraße einen Brief schreiben und in diesem Brief das Evangelium darlegen, das er überall verkündigt hat. Frage: Würde sich dieser Brief an uns in irgendeiner Weise von dem an die Römer unterscheiden? Die Kapitel 1 bis 11 wären meiner Meinung nach ganz gleich. Nur die an Kapitel 12 folgenden Ermahnungen, die wären wahrscheinlich länger. Wahrscheinlich hätte der Römerbrief 24 Kapitel und nicht nur 16. Die Ermahnungen wären wahrscheinlich länger, aber die Kapitel 1 bis 11, wo er die Lehre entfaltet, das Evangelium, das er überall gepredigt hat, diese Kapitel wären tupfengleich, wie die Schwaben sagen. Was ich damit sagen will, ist Folgendes: Der Apostel Paulus würde auch uns diesen Abschnitt schreiben, Römer 8, 31 bis 39. Diese gewaltigen Aussagen, die hier stehen, die gehören auch uns. Die gehören allen Christen weltweit. Und wenn ich Christen sage, meine ich wirkliche Christen. Andere haben in der Bibel keine Verheißung. Aber allen Christen gehört dieser Abschnitt. Und das ist im Bild gesprochen, das Himalaya-Gebirge der Bibel. Und wir besteigen heute Morgen einmal den Mount Everest. Machen wir uns auf, ihn zu erklimmen. Dieser Abschnitt also, Römer 8, 31 bis 39. Das Erste, was uns hier gesagt wird, was ich euch auch gerne ausführen möchte, ist: Jesus Christus für uns. Jesus Christus für uns. Paulus schreibt: Wenn Gott für uns ist, wer gegen uns? Schaut, die Hauptfrage der Bibel ist nicht, gibt es einen Gott oder gibt es vielleicht doch keinen? Das ist eine Frage für viele Menschen heute, aber das ist nicht die Frage der Bibel. Gibt es einen Gott oder gibt es keinen? Die Bibel sagt, die Toren sprechen in ihrem Herzen, es gibt keinen Gott. Psalm 14. Nein, die Hauptfrage der Bibel heißt, ist Gott für mich oder ist er gegen mich? Das ist die Hauptfrage der Bibel. Und die wird hier beantwortet. Darum geht es, darauf kommt alles an. Daran entscheidet sich mein zeitliches und ewiges Schicksal, ob Gott für mich ist oder gegen mich. Interessant, Paulus benutzt hier ein Bild aus der Gerichtswelt. Ist für viele von uns sicher eine fremde Welt zum Glück, aber das gehört einfach zu unserem Leben. Ein Bild aus der Gerichtswelt. Hintergrund für dieses Bild ist ein Kapitel im Alten Testament, Jesaja Kapitel 50. Und dieses Kapitel redet prophetisch von dem Prozess, der für unseren Herrn Jesus inszeniert wurde, damals in Jerusalem. Und in Jesaja 50 werden drei Fragen gestellt, und diese Fragen nimmt Paulus hier auf in Römer 8 und bezieht sie auf uns. Er führt uns quasi in einen Gerichtssaal. Das Bild ist klar. Gott ist der Richter, der Teufel ist der Ankläger, der Staatsanwalt, ich bin der Angeklagte. Und die Anklageschrift ist lang. Alle Verfehlungen meines Lebens sind lückenlos festgehalten. Das Urteil wäre klar. Tod, zeitlicher und ewiger Tod. Trennung von Gott, der Quelle des Lebens. Gott ist heilig und gerecht, er könnte nicht anders urteilen. Tod. Aber jetzt kommt der Verteidiger ins Spiel. Christus betritt den Gerichtssaal. Er nimmt die Anklageschrift und zerreißt sie vor aller Augen und sagt, dafür habe ich mein Blut vergossen am Kreuz. Ich habe das Urteil und die Strafe bereits vollkommen verbüßt. Der Angeklagte ist begnadigt und frei. Liebe Geschwister, das heißt Jesus Christus für uns. Der Vater hat seinen Sohn nicht verschont. Was er dem Abraham damals auf dem Berg Moria ersparte, nämlich seinen geliebten Sohn zu opfern, das hat Gott sich selbst nicht erspart. Er hat ihn für uns hingegeben. Hingegeben. Jesus Christus für uns. Für uns heißt für dich und für mich. Für uns alle steht hier. Das heißt ohne Ausnahme. Ich habe schon einmal erzählt, wir anständigen Leute, die wir jetzt hier sitzen, für uns ist es klar, für uns ist Jesus Christus gestorben. Aber als ich einmal eine Zeit lang Bibelkreis hatte im Gefängnis im Bruchsaal und da saßen freitagnachmittags um 5 ausnahmslos Mörder vor mir, ein kleiner Kreis, 5, 6 mal 7, die anderen gingen zum Bodybuilding und die kamen da und trafen sich in einem Raum. Ich habe vergessen zu zählen, wie viele Türen dahinter uns abgeschlossen wurden, bis wir dann da unten in den Katakomben des Gefängnisses saßen, mit der Bibel aufgeschlagen, ein kleiner Bibelkreis. Einer von ihnen, Heinrich Pomarenke, der 5-fache Frauenmörder, mit der Bibel. Und wenn man solche Menschen vor sich hat und kann dann lesen, dass Christus für uns alle dahingegeben wurde, ohne Ausnahme, auch für die Menschen im Bruchsaler Gefängnis, auch für die im Milieu, in den Quadraten, im Jungbusch, auch für die Punker am Hauptbahnhof und wer es sonst sein mag, für alle, ohne Ausnahme, starb Christus am Kreuz. Dann kriegt das Farbe. Dann wird das klar, was hier steht, was das, wie gewaltig das ist. Für uns alle, schreibt Paulus, hingegeben. Wie wird er uns mit ihm nicht auch alles schenken? Wenn Gott seinen einzigen geliebten Sohn gegeben hat, mehr konnte er nicht geben, sich selbst in Christus für uns geben. Wird er uns dann nicht auch viel kleinere Dinge schenken? Wer 1000 Kilo heben kann, der kann auch 50 Kilo heben, der kann auch 10 Kilo heben. Wenn Gott mit dem größten Problem unseres Lebens fertig geworden ist, mit unserer Schuld, dann kann er mit allen anderen Problemen, auch die uns jetzt vielleicht sehr bedrängen, fertig werden. Er wird uns mit ihm alles schenken, steht hier. Wisst ihr, was der Hauptunterschied ist zwischen Christen und Nichtchristen? Hier wird's deutlich. Christen haben die große Gerichtsverhandlung ihres Lebens bereits hinter sich. Alle anderen haben sie noch vor sich. Das ist der Unterschied. Christen haben die große Gerichtsverhandlung ihres Lebens hinter sich. Und darf ich an der Stelle heute Morgen einmal fragen, wie ist das eigentlich bei dir? Bist du durch diese Gerichtsverhandlung, die hier beschrieben wird, durchgegangen? Hast du einmal auf der Anklagebank gesessen Oder warst du immer nur der Ankläger der anderen? Hast du im tiefsten Inneren das gerechte Urteil Gottes über dein Leben angenommen? Hast du Jesus Christus als den erfahren, der dir aus der Todesnot geholfen hat, der dein Mittler und Bürger geworden ist, dein Verteidiger, der dich begnadigt hat und gerecht gemacht hat vor einem heiligen Gott, freigesprochen hat? Wenn nicht, dann bist du noch in deinen Sünden. Dann hast du die große Gerichtsverhandlung deines Lebens noch vor dir. Aber dort wird es dann keinen Verteidiger geben. Und du wirst alleine stehen vor dem heiligen Gott und dein Urteil tragen müssen. Doch wer erkannt hat, Jesus Christus war für uns, als er damals am Kreuz hing. Und wer das angenommen hat für sich, der hat auch heute einen Fürsprecher beim Vater. Wir lesen Vers 33, 34 noch einmal. Da steht, wer wird gegen Gottes Auserwählte Anklage erheben? Gott ist es, der rechtfertigt. Wer ist der Verdamme? Christus Jesus ist es, der gestorben, ja noch viel mehr, der auferweckt, der auch zur Rechten Gottes ist, der sich auch heute in Klammern für uns verwendet, der sich jetzt dort für uns verwendet. Christus ist auch unser hoher Priester. Sein Kreuz gilt auch für die Sünden des Glaubensstandes. Nicht nur für unser früheres Leben, als wir unbekehrt waren, sondern sein Kreuz gilt auch für die Sünden unseres Glaubenslebens. Täglich brauchen wir seine Vergebung. Und wir dürfen sie in Anspruch nehmen, denn hier steht's, er verwendet sich für uns. Und eines weiß ich, wir werden nie über diese Wahrheit hinauswachsen. Ganz gleich, wie sehr uns Gott gebraucht, ganz gleich, wie viel wir verstanden haben von der Bibel, ganz gleich, ob wir vielleicht im nebenberuflichen oder hauptberuflichen Dienst stehen. Wir werden nie über diese Wahrheit hinauswachsen, Jesus Christus für uns. Ich möchte das zeigen an dem Beispiel, als der große Theologe Spurgeon einmal auf seinem Sterbebett lag, am Ende seines Lebens. Da wurde er von einem anderen Bruder, der ihn besuchte, gefragt, Bruder Spurgeon, wie ist einem Menschen zumute, den Gott in seinem Leben so gesegnet und so gebraucht hat? Und dann hat Spurgeon geantwortet, ach weißt du, meine Theologie besteht nur noch aus vier Worten. Christus starb für mich. Das sagte der große Theologe Spurgeon am Ende seines Lebens. Er war über diese Wahrheit nicht hinausgewachsen. Christus für uns. Jesus Christus für mich. Es gibt nichts Höheres in diesem Sinn. Da haben wir es. Jesus Christus für uns. Ein zweiter Gedanke. Jesus Christus in uns. Schaut, so großartig diese Wahrheit ist, Jesus Christus für uns, so dürfen wir dennoch nicht allein bei ihr stehen bleiben. Wenn wir immer nur sagen, Jesus Christus für uns, Jesus Christus für uns, dann gibt das so eine eigenartige Frömmigkeit. Dann soll vielleicht Jesus immer segnen und immer helfen und immer bewahren und immer heilen und immer geben und immer alle unsere Wünsche erfüllen. Jesus Christus vorne und hinten soll er um uns herum tanzen. Dann wird das so eine ganz eigenartige Frömmigkeit, wo ich im Mittelpunkt stehe und Jesus Christus um mich herum, der immer für mich da sein muss. Versteht ihr, was ich meine? Jesus Christus ist für uns. Er hat sein Leben am Kreuz gegeben. Aber die Bibel kennt auch andere Wahrheiten. Jesus Christus in uns. Wenn man zum Glauben gekommen ist, ist man natürlich zunächst überwältigt von dieser Wahrheit, dass der Sohn Gottes am Kreuz für mich starb. Aber schon in der Taufe haben wir bezeugt, dass wir mit ihm gestorben sind und mit ihm auferstanden, dass Jesus Christus nun in uns lebt. Das haben viele von uns in der Taufe bezeugen. Paulus schreibt hier, wer wird mich scheiden von der Liebe Christi, Klammer auf, die in mir ist, die ausgegossen wurde in mein Herz, Christus in mir, das geht noch tiefer. Und dann zählt er 16 mögliche Anfechtungen auf, die uns von Christus wegbringen könnten. Drangsal. Die Bibel sagt, wir müssen durch viel Drangsal ins Reich Gottes eingehen. Angst, Verfolgung, Hungersnot, wenn die Christen nicht mehr kaufen oder verkaufen dürften. Das gab es immer wieder im Laufe der Gemeindegeschichte der letzten 2000 Jahre. Blöße, das heißt nicht ausreichende Kleidung, Gefahr, Schwert, das heißt Märtyrertod. Und weiter in Vers 38, Tod, das Leben, das heißt die Lebensumstände. Engel, Gewalten, da spricht er von dämonischen Mächten, gegenwärtiges, zukünftiges, Mächte, Höhen, Tiefen, noch irgendein anderes Geschöpf. Eine lange Aufzählung von Dingen, die vielleicht versuchen könnten, uns von Christus wegzubringen, von seiner Liebe zu scheiden. Man hat den Eindruck, der Apostel hätte das ganze Universum abgesucht nach Dingen, die vielleicht es fertigbringen könnten, uns wieder von Christus wegzubringen. Aber er zählt sie alle auf und sagt, das alles kann uns letztlich nicht von der Liebe Christi scheiden, die in uns ist. Jesus Christus in uns. Ich weiß, manche dieser Anfechtungen sind uns völlig fremd. Aber wir dürfen nicht vergessen, dass Paulus diesen Brief im Jahre 55 von Korinth aus geschrieben hat. Ein Jahr zuvor war Kaiser Nero an die Macht gekommen und die erste Welle der Christenverfolgung brauste über das Römische Reich. Die Gemeinde in Rom hat es wahrscheinlich als erste zu spüren gekommen, dass Nero an der Macht war. Ich glaube, wir können uns gar nicht vorstellen, in unserem sentimentalen Christentum heute, was das bedeutet hat für die Christen damals. Die Geschichtsschreiber berichten, ich will das jetzt nicht lang auswalzen, nur dieses eine Beispiel, dass dieser wahnsinnige Nero Christen bei lebendigem Leibe in Wachs eingießen ließ und dann an die Bäume gehängt hat und anzünden ließ. Und brennende Christen haben die Parkanlagen von Rom erleuchtet, wo sie ihre Feste gefeiert haben. Dass ich weiß, dieser Gedanke ist unvorstellbar und unerträglich für uns. Aber an diese Menschen schreibt Paulus den Römerbrief. Darum zitiert der Apostel hier auch Psalm 44, Vers 23. Und wer von euch eine Bibel zur Hand hat, den bitte ich, das einmal mit aufzuschlagen. Es ist nämlich sehr interessant, was er da zitiert. Da muss man ja den Zusammenhang beachten. Psalm 44, Vers 23, da zitiert er diesen Psalm von den Söhnen Korachs, Vers 23, ja, um deinetwillen werden wir umgebracht den ganzen Tag, als Schlachtvieh werden wir angesehen. So ging es den Christen in Rom damals. Und interessant ist, dass Paulus nur diese Aussage zitiert, wenn wir zwei Verse weiterlesen. Da steht zweimal, warum? Erwache, warum schläfst du, Herr? Wache auf, verwirf uns nicht auf ewig. Warum verbirgst du dein Angesicht, vergisst unser Elend und unsere Bedrückung? Der Psalmbeter, der fragt hier, warum lässt du das Gott zu? Warum lässt du das zu, dass deine Gläubigen so leiden müssen, dass sie so behandelt werden in dieser Welt? Und interessant, Paulus zitiert hier in Römer 8 die Warum-Frage nicht. Er zitiert nur diese Aussage von den Schlachtschafen, aber nicht die umgebenden Warum-Fragen. Warum lässt er das weg? Das ist hochinteressant, das ist wichtig. Wisst ihr, was das bedeutet? Die Liebe Christi, der Christus in uns, der will sich gerade in Krisensituationen unseres Lebens so real auswirken, dass wir in Gefahren oder in Bedrängnis, ja sogar angesichts des Todes, in tiefer Geborgenheit ruhen können. Wir brauchen nicht Warum-Fragen. Die Liebe Christi, der Christus in uns, ist so real, dass wir wissen, es wird alles gut. Nun will ich das wohl einschränken. Das soll nicht heißen, wir dürfen nicht warum fragen. Wir dürfen warum fragen. Christus fragte auch warum am Kreuz. Aber ich will sagen, dass in Krisensituationen vielleicht auch die Liebe Gottes uns so real, so gegenwärtig sein kann, so plastisch, so wirklich, dass wir nicht warum fragen müssen. Silvia und ich haben das einmal so erlebt, nicht in Verfolgung, aber damals, als unser erstes Kind starb, das wir erwarteten am Ende der Schwangerschaft, da waren wir vorbereitet worden durch eine Predigt von Ernst Vater. Der hatte über den Auferstandenen gepredigt und diesen einen Satz so betont: Es ist der Herr. Und das war uns an diesem Sonntag ins Herz gefallen. Es ist der Herr. Und als wir am nächsten Tag beim Arzt waren und das Ultraschallgerät keine Bewegung mehr zeigte, alles bewegungslos im Mutterleib, und wir wussten, das Kind lebt nicht mehr, da war es natürlich schmerzlich für uns und wir haben geweint. Aber der Christus in uns schenkte uns in dieser Situation einen solchen tiefen Frieden, dass wir nicht warum fragen mussten. Wir wussten, es ist gut. Gott meint es gut. Es hat alles so seinen Sinn. Wir brauchten nicht warum fragen. Es ist der Herr. Das war in der Situation ganz tiefe Gewissheit. Das meine ich damit. Und das haben auch viele Christen in Verfolgung und in anderen schweren Lebensführungen erlebt. Der Christus in uns, der ist so tröstlich. Die Liebe Gottes in uns ist ausgegossen. Christus in uns. Und das ist das, was Paulus hier den angefochtenen Christen in Rom mitteilen will. Ich möchte diese köstliche Wahrheit gerne noch an zwei anderen Aussagen des Paulus im Galaterbrief verdeutlichen. Wenn ihr noch einmal mit mir aufschlagt, Galater, Kapitel 2, Vers 20, eine herrliche Aussage. Den Vers liebe ich schon seit Beginn meines Glaubenslebens. Er wurde mir auch bei meiner Taufe zugesprochen. Galater 2, Vers 20, da schreibt Paulus: Ich bin mit Christus gekreuzigt und nicht mehr lebe ich, sondern Christus lebt in mir. Was ich aber jetzt im Fleisch lebe, in diesem Leben, in diesem Erdenleben, das lebe ich im Glauben, und zwar im Glauben an den Sohn Gottes, oder genauer im Glauben des Sohnes Gottes, der mich geliebt und sich selbst für mich hingegeben hat. Merkt ihr, Paulus hat hier beide Wahrheiten in einem Satz zusammengefasst. Er spricht von dem Christus für uns. Christus hat sich für mich hingegeben. Und er spricht von dem Christus in uns. Christus lebt in mir. Das sind diese beiden Wahrheiten hier zusammengefasst. Er konnte das so von sich bezeugen. Christus für mich, Christus in mir. Paulus war ein reifer Christ, aber er merkte bei den Galatern, da fehlte es noch. Wenn ihr mal zwei Kapitel weiter den Vers 19 lest, in Kapitel 4, Galater 4, 19, da muss er schreiben: Meine Kinder, um die ich abermals Geburtswehen erleide, bis Christus in euch Gestalt gewonnen hat. Die Galater mussten das noch lernen. Sie glaubten, dass Jesus für sie am Kreuz gestorben war. Damit hatten sie keine Probleme. Sie hatten die Rechtfertigung im Glauben angenommen. Jesus Christus für uns am Kreuz. Aber bei der Heiligung, da wollten sie noch ein bisschen nachhelfen. Noch ein bisschen Beschneidung, noch ein bisschen Sabbat halten, noch ein bisschen nach dem jüdischen Kalender leben, noch ein bisschen spenden, noch ein bisschen Gutes tun und so weiter. Da wollten sie noch nachhelfen in der Heiligung. Ihr Lieben, das ist jetzt für einige unter uns ganz wichtig. Jesus Christus, derselbe, der für uns am Kreuz gestorben ist, der für uns, der ist auch unsere Heiligung. Jesus Christus ist uns von Gott gemacht zur Heiligung. 1. Korinther 1,30. Das heißt, Jesus Christus in uns. Er will sein Leben in uns leben. Er erfüllt die Gebote Gottes in uns. Er lebt in uns ein Leben, das Gott wohlgefällt. Er tut es. Er ist auch unsere Heiligung. Jesus Christus in uns. Diese Wahrheit gilt es zu verstehen und dann auszuleben. Bete doch morgen früh, wenn du in den Tag gehst. Herr Jesus, danke, dass du für mich am Kreuz gestorben bist. Für mich. Nun lebe heute dein Leben in mir und schenke, dass ich dir dazu Raum gebe. Habt ihr gemerkt? Für mich, in mir. Ich möchte noch kurz ein letztes sagen. Jesus Christus durch uns. Vers 37. Wir gehen wieder zurück in Römer 8. Vers 37. Paulus schreibt, aber in diesem allen sind wir mehr als Überwinder durch den, der uns geliebt hat. Jesus Christus durch uns. Zunächst muss ich betonen, in diesem allem sind wir mehr als Überwinder. Gott nimmt nicht unbedingt die Lasten unseres Lebens weg. In diesem allem. Warum nimmt Gott die Lasten nicht alle weg? Weil sie helfen, uns in das Bild Jesu umzugestalten. Lasten sind wichtig für unser Leben. Wir haben das gestern im Erziehungsseminar gehört, dass wir die größte Torheit tun, wenn wir den Kindern die Lasten wegnehmen, wenn wir ihnen alle Steine aus dem Weg räumen. Wir müssen unsere Kinder belastbar machen und Gott will uns als seine Kinder auch belastbar machen. Er nimmt uns nicht alle Lasten weg. Er ist ein Gott, der Lasten auf uns legt und uns mit unseren Lasten trägt, heißt es in einem Lied. Zum anderen nimmt Gott die Lasten deswegen nicht weg, weil wir Überwinder werden sollen. Überwinder, ein großartiges Wort. Eigentlich steht hier sogar Sieger. Da trauen sich die Übersetzungen allesamt nicht recht, wörtlich zu übersetzen. Das klingt so, ja, so irgendwie zu unrealistisch. Wir sollen Sieger werden. Aber das steht hier. Wir sollen Überwinder werden. Sieger. Wie werden wir mehr als Überwinder? Antwort: Durch den Blick aufs Kreuz. Durch den Blick auf den, der uns so treu geliebt hat. Dekan Tlach, mein väterlicher Freund, ist zur Zeit des Eisernen Vorhangs oft im Osten gewesen, vor allem in Bulgarien, aber auch oft in der Sowjetunion. Und wenn er sich dort im Untergrund an geheimen Orten mit den Brüdern getroffen hat, dann hat er sie manchmal gefragt, wie schafft ihr das? Woher nehmt ihr die Kraft, diese Leiden zu ertragen, diese Entbehrungen? Jahrelang von Frau und Kindern getrennt zu sein, Hunger und Blöße und Kälte und alles zu erleiden. Wie schafft ihr das? Was gibt euch die Kraft? Und dann haben sie geantwortet, Bruder Tlach, wie könnten wir dem untreu werden, der uns am Kreuz so innig geliebt hat, der uns so treu geliebt hat? Seine Liebe hat uns an ihn gebunden. Das gibt uns die Kraft. Und diese Frage, wie könnten wir dem untreu werden, der uns so geliebt hat, die können wir mit in unseren Alltag nehmen, in diese beginnende Woche. Wenn wir heute oder morgen oder übermorgen in Versuchung kommen, vielleicht in einem Stück die Unwahrheit zu sagen, wenn es um Geld geht, bei der Versicherung oder wo auch immer, vielleicht unreine Dinge zu tun, vielleicht krumme Wege zu gehen im Geschäft. Wenn wir in irgendwelche Versuchen kommen und Anfechtung, dann wollen wir dran denken, wie könnten wir dem untreu werden, der uns am Kreuz so treu geliebt hat. Das ist die Kraft zum Überwinden. Nicht Appelle und Klimmzüge und was weiß ich noch, gute Vorsätze, das hilft uns alles nicht weit. Der Blick auf Jesus, auf den Überwinder. Und wir werden erleben, wie Jesus Christus durch uns sein Werk tut und wie wir zu Überwindern werden. Jesus Christus durch uns. Ich muss zum Schluss kommen. Wir haben gesehen, Römer 8 ist wirklich ein gewaltiges Kapitel. Es ist so gewaltig. Ich weiß von Verkündigern, die haben 3 Jahre an einem Stück nur über Römer 8 gepredigt. Vers für Vers, manchmal Wort für Wort. Römer 8 spricht davon, dass ehemals gottlose Sünder durch das Wunder der Gnade Gottes eines Tages völlig in das Bild Christi verwandelt sein werden. Ehemals gottlose Sünder im Bild Christi vor Gott stehen. Und bis zu diesem Tag, wo das auch für uns zutrifft, wollen wir ihn an uns arbeiten lassen. Jesus Christus für uns, Jesus Christus in uns und noch besser Jesus Christus durch uns. Wir haben den Gipfel erklommen. Nehmt euch bitte in Acht beim Abstieg.